Als Klimaredakteurin lese ich Studien, spreche mit Unternehmen über nachhaltige Geschäftsmodelle, spreche über Best Practices. Aber manchmal brauche ich keinen Bericht, um zu verstehen, was auf dem Spiel steht. Wenn ich im Sommer durch die Stadt radle, spüre ich, so kann es nicht weitergehen. Wo ich mich bewege, erhitzter Asphalt und Beton, wenig Bäume, kaum Schatten. Wenn ich einen Ausflug ins Grüne mache, sehe ich trockene Felder oder kranke Fichten. In diesen Momenten begreife ich den Klimawandel nicht nur rational. Ich spüre ihn auch körperlich. Und genau darum geht es heute. Nicht nur um Fakten, die kennen inzwischen viele. Sondern eher um das, was die Fakten greifbar macht. Ein Gefühl. Und es geht um die Frage, welchen Einfluss unsere Umwelt auf dieses Gefühl hat. Das beantworten wir in dieser Folge von Zeit für Klima, dem Podcast für Nachhaltigkeit. Ich bin Jasmin Schamsi und freue mich, Sie durch diese Folge zu begleiten. Wie Menschen den Klimawandel wahrnehmen und fühlen und ob sie glauben, dass ihr eigenes Handeln etwas bewirken kann, damit beschäftigt sich die Klimawahrnehmungsforschung. Sie will die Mechanismen verstehen, um beispielsweise Politik so zu gestalten, dass sie die Menschen nicht nur informiert, sondern auch erreicht. Ich habe in dieser Folge mit einem Stadtentwickler gesprochen.
Natürlich ist man in den städtischen Räumen überproportional betroffen vom Hitzeinsel-Effekt. Das heißt aber noch lange nicht, dass man konkret hinter alles dahinter sieht und vor allem auch seine eigenen Handlungsmöglichkeiten sieht. Das löst ja oftmals auch eine Art Ohnmacht aus.
Lukas Ott weiß, welchen Einfluss unsere Umwelt auf unsere Wahrnehmung hat. Und er weiß, dass es keine Appelle und keine Schlagzeilen sind, die uns zum Handeln bewegen, sondern das direkte Erleben und die Interaktion mit unserer Umwelt. Und wir hören Barbara Pucker.
So versuchen wir, den Nationalpark als Refugium anzubieten für Menschen, die ja sehr viele von ihnen in sehr dynamischen, um nicht zu sagen lauten und turbulenten Umgebungen leben, zu vermitteln, dass es Landschaften gibt, dass es Räume gibt, dass es Naturräume gibt, wo andere Mechanismen vorrangig sind und nicht unser hektisches, digital getriebenes Leben.
Sie ist Direktorin des Nationalparks Hohe Tauern. Und sie weiß, wer Natur erlebt, ist auch bereit, sie zu schützen. Klimawandel wird oft als großes, abstraktes Problem wahrgenommen. Aber oft ist es ein persönlicher, kleiner Moment im Alltag, der etwas auslöst und uns handeln lässt. Zum Beispiel ein Gespräch mit einem Nachbarn. Oder ein Heuschnupfen, der gar nicht mehr verschwinden will. Und bei dem man irgendwann denkt, irgendwas hat sich hier verändert. Basel gilt in der Schweiz als Vorreiterin, wenn es um Klimaanpassung in der Stadt geht. Und das, obwohl der Kanton zu den dichtesten der ganzen Schweiz gehört. Über 70% der Fläche ist bebaut. Der Spielraum für neue Grünflächen ist also sehr begrenzt. Und trotzdem hat Lukas Ott mit seinem Team etwas bewegt. Spürbar, mitten in der Stadt. Er leitet den Bereich Stadtentwicklung und er sagt:
Maßnahmen, die wir einsetzen für die Rundkühlung unserer Stadt mit mehr Begrünung, mit mehr Beschattung, aber auch mit dem Inspielbringen von Wasser in diesen Stadträumen, zum Beispiel über das Schwammstadtprinzip. Oder schon nur einfach über Sprühnebel, die helfen, etwas abkühlen zu können. Da stellen wir fest, dass das dieselben Maßnahmen sind, die auch die Lebensqualität in diesen städtischen Räumen sicherstellen und dass das immer wichtiger geworden ist.
Konkret bedeutet das, Asphalt wird aufgebrochen, Flächen werden wieder durchlässig gemacht, Bäume gepflanzt, Dächer begrünt. Auch Wasser wird neu gedacht. Als Kühlung und als sinnlich erfahrbares Element. Besonders sichtbar wird das an der Rheinuferpromenade.
Es ist nie darum gegangen, einfach einen möglichst homogenen Raum mit dieser Rheinpromenade zu gestalten. Es besteht ja eine sehr große Nutzungsvielfalt am Rhein. Die einzelnen Abschnitte sind ganz unterschiedlich genutzt und geprägt, auch durch die Räume, die ja hinter dieser Rheinpromenade liegen. Und das verändert sich mit jedem Abschnitt. Und es ging natürlich darum, mit der Gestaltung dieser Uferpromenade auch diese Nutzungsvielfalt aufzunehmen. Das heißt eben, dass auch die entsprechenden Lebensräume in der entsprechenden Vielfalt mitgedacht sind. Das heißt, es wechseln sich verschiedenste Zonen ab. Das geht von der Naturschutzzone bis zu hochverdichteten Räumen, in denen auch Konzerte stattfinden. Also das heißt, dass sich das Thema der Nutzungsvielfalt sowohl zugunsten der Menschen wie auch der Pflanzen und Tiere auswirkt.
Und das lässt sich direkt vor Ort erleben.
Ja, wir stehen auf der Kleinbaserseite des Rheins. Und wir beginnen in einem Abschnitt, in dem wir jetzt gerade eine Naturschutzzone verlassen haben, in der aber dem Ufer vorgelagert ein Kiesband angelegt worden ist. Das heißt, dass mit Material, das aus der Sohle des Flusses ausgeräumt worden ist, unmittelbar vor dem Ufer Kiesbänke angelegt worden sind. Diese Kiesbänke sind einerseits natürlich eine Einladung, sich darauf zu verweilen. Das Rheinschwimmen spielt bei uns eine ganz große Rolle. Also das heißt, es bieten sich dort auch Einstiegs- oder Ausstiegsmöglichkeiten, Verweilmöglichkeiten am und im Fluss. Aber gleichzeitig entstehen dadurch natürlich auch kleine Nischen für Kleinlebewesen im Fluss oder auch Ableichmöglichkeiten für die Fische. Dann gehen wir ein bisschen weiter, dann ist das Rheinufer vor allem geprägt durch Sitzgelegenheiten. Dann kommen wir zu einer Anlegestelle für eine unserer Rheinfähren. Das heißt, man kann unseren Fluss ja nicht nur über die Brücken, sondern auch über diese Fähren überqueren.
Das ist mehr als kluge Stadtplanung. Ein sehr ganzheitlicher Ansatz. Aber was verändert das für die Menschen, die hier leben?
Also wir sehen den Rhein als Fluss mit seiner Uferpromenade explizit als öffentlichen Raum, als den größten öffentlichen Raum unserer Stadt. Ein öffentlicher Raum, der natürlich von den Bewohnerinnen und Bewohnern, aber auch jenen, die in unserer Stadt zu Besuch weilen, eine hohe Aufenthaltsqualität bietet. Eine integrale Stadtentwicklung geht ja davon aus, dass sie die Lebensqualität der Menschen sichern soll, heute und auch in Zukunft. Und für die Lebensqualität in unserer Stadt spielen Natur und Umwelt eine sehr wichtige Rolle. Deshalb fördern wir auch ganz bewusst die Biodiversität und auch die Vernetzung.
Die Bewohnerinnen und Bewohner entwickeln eine neue Beziehung zu ihrer Stadt, zu ihrem Fluss, ihrer Straße, ihrem Viertel. Aber kann aus diesem Erleben auch echtes Handeln werden? Basel versucht das mit einem Prinzip, das aus Barcelona kommt. Den sogenannten Superblocks. Ganze Stadtquartiere werden vom Durchgangsverkehr befreit. Der gewonnene Raum gehört dann den Nachbarschaften. Sie entscheiden selbst, was dort entsteht.
Ja, damit das nicht einfach von oben verordnete behördliche Konzepte sind, brauchen wir die Einwohnerinnen und Einwohner ganz stark in der Rolle der Kümmerer für diese Stadträume und wie, dass diese Stadträume gestaltet sind.
Kümmerer. Das ist vielleicht das treffendste Wort für das, worüber wir heute sprechen. Menschen, die ihr Umfeld wahrnehmen, wertschätzen, mitgestalten und verstehen, dass sie die Natur brauchen, um gut zu leben. Die Stadt Basel zeigt, wie das gelingen kann. Dieses Prinzip endet aber nicht an einer Stadtgrenze. Auch ein Nationalpark ist kein unberührter Naturraum, sondern ein verwalteter. Auch hier spielt der Mensch eine entscheidende Rolle. Barbara Pucker, Direktorin des Nationalparks Hohe Tauern, sagt:
Im Nationalpark Hohe Tauern müssen wir sehr genau unterscheiden zwischen der sogenannten Kernzone, die tatsächlich eine eingriffsfreie Zone, ein großes eingriffsfreies Gebiet ist, und der Außenzone, wo sehr wohl Landwirtschaft, in unserem Fall Berglandwirtschaft, ausgeübt wird. Und die Kernzone, die 2/3 des Nationalparks Hohe Tauern ausmacht, hier besteht unsere Aufgabe darin, dass wir sie bewahren, so wie sie ist.
Der Nationalpark Hohe Tauern erstreckt sich über Kärnten, Salzburg und Tirol. Und er beherbergt über 300 Gletscher, darunter die Pasterze, der größte Gletscher der Ostalpen. Und dieser Gletscher schwindet. Seit über 30 Jahren wird er vermessen. Immer an denselben Punkten.
Und so wissen wir sehr genau, wie sich der Gletscher verändert. Das wird dann korreliert mit Temperaturmessungen und anderen Wetterdaten, sodass wir beispielsweise wissen, dass einzig und allein die Temperatur im Sommer ausschlaggebend ist für den Rückgang der Gletscher und nicht der Schneezuwachs im Winter. Ja, das heißt, auch wenn im Winter 5, 6, 7, vielleicht 8 Meter Schnee sind und im Sommer dann aber trotzdem die Temperaturen, die alljährlich steigen und weit über dem langjährigen Mittel sind, schmilzt dieser Schnee rasant ab und darunter dann auch das Eis, das sich über Jahrzehnte oder Jahrhunderte oder vielleicht sogar Jahrtausende vorher gebildet hat. Also hier sehen wir sicherlich am augenfälligsten, auch für Besuchende, die jetzt kein Hintergrundwissen haben, wie sich der Klimawandel, der globale Temperaturanstieg ganz konkret in den Alpen auswirkt.
Diese Veränderungen sind nicht nur in den Daten ablesbar. Sie sind für jeden sichtbar, der die Pasterze kennt.
Ich meine, das, was alle Menschen vollkommen erstaunt, ist, wenn sie vor 20 oder 30 Jahren bei der Pasterze waren. Dort ist ja, da kann man ja mit dem Auto hinfahren über die Großglockner Hochalpenstraße. Und da war ja die Pasterze vor 50 Jahren, war die ja wenige Höhenmeter unterhalb des Parkplatzes dort. Mittlerweile muss man fast 300 Höhenmeter hinuntersteigen zu einem See, der sich mittlerweile auf annähernd 3 Kilometer Länge entwickelt hat. Und das war vor 50 Jahren alles Gletscher.
Die Beobachtungen von Besucherinnen und Besuchern, aber auch von Einheimischen, sind nicht nur anekdotisch. Sie halten fest, was sie mit bloßem Auge sehen können. Manchmal sogar in Apps, die der Forschung dienen. Und die Brücke zwischen Sehen und Verstehen, die bauen Menschen, die den Nationalpark jeden Tag erleben.
Und unsere Rangerinnen und Ranger versuchen, die Wahrnehmung der Besuchenden auf einerseits die großen Zusammenhänge, zum Beispiel in geologischer oder morphologischer Hinsicht, zu lenken, indem die verschiedensten Gesteinsarten beispielsweise erklärt werden. Ja, da gibt es Besonderheiten im Nationalpark, zum Beispiel das sogenannte Tauernfenster, das ist eine geologische Besonderheit. Ich sage jetzt gar nicht genau, warum, weil ich möchte ja die Leute motivieren, dass sie kommen, um sich das Tauernfenster anzusehen.
Es gibt also 3 Ebenen. Die Wissenschaft, die persönliche Erfahrung und die Vermittlung. Doch wann kommt der Moment, in dem man denkt, jetzt habe ich es verstanden, jetzt will ich etwas tun. Ein Umfeld mitgestalten, das mir Lebensqualität schenkt. Viele, die heute im Nationalpark arbeiten, sind dort auch aufgewachsen. Sie kennen das Gebirge, die Täler und hatten schon als Schulkinder Berührungspunkte mit dem Nationalpark.
Und etliche haben im Rahmen der Schule schon Ranger-geführte Touren gemacht, weil wir das auch heute noch anbieten, weil es uns heute mehr denn je ein Anliegen ist, dass wir die Kinder wirklich gerade die Kinder, die hier leben, auch zum Nationalpark hinführen.
Natur wahrzunehmen ist mehr als hinschauen. Die Stille. Die Kühle im Wald, das Rauschen eines Baches, der Geruch von Harz und Bergkräutern. All das lässt Wissen nicht nur im Kopf entstehen, sondern im ganzen Körper. Doch genauso wichtig ist die Gemeinschaft. Menschen, die etwas bewahren oder bewegen wollen. Und das sucht Barbara Pucker im Austausch mit Gleichgesinnten. Zum Beispiel beim Forum Anthropozän, eine mehrtägige Veranstaltung, die jedes Jahr mitten im Nationalpark stattfindet.
Gerade in Formaten wie dem Forum Anthropozän ist das Zusammenkommen und der Austausch und das sich gegenseitig informieren und vermitteln von auch Erfahrungen und Kenntnissen in erster Linie tröstlich, muss ich wirklich sagen, ist für mich persönlich tröstlich und motivierend, weil es eben so ist, dass der Mainstream in eine andere Richtung geht. Weil es ja oftmals mit der Aufgabe von Bequemlichkeiten zu tun hat. Und nichts ist schwieriger für sehr viele Menschen, als Bequemlichkeiten, kleine Gewohnheiten aufzugeben. Es geht hier darum, dass wir uns einerseits Gedanken machen, was machen wir Menschen mit uns selbst, was machen wir mit der Natur und welche Verbindungen sind notwendig, damit wir gemeinsam in eine gute Zukunft gehen können.
Das Besondere daran, diese Fragen werden beim Forum Anthropozän nicht nur diskutiert. Sie werden auch erlebt, auf Spaziergängen, in Gesprächen am Abend, bei einer Nachtwanderung auf der Suche nach echter Dunkelheit. Der Nationalpark ist dabei keine Kulisse. Er ist selbst ein Ort, der lehrt. Ein Nationalpark und eine Stadt. Auf den ersten Blick könnten die zwei Beispiele kaum unterschiedlicher sein. Und doch verbindet sie dasselbe Prinzip. Bevor Menschen Verantwortung übernehmen, müssen sie etwas fühlen. Eine kühle Brise unter Bäumen, mitten im Hochsommer in der Stadt. Ein Foto, das zeigt, wie die Landschaft rund um den Gletscher vor 20 Jahren mal aussah. Man könnte also sagen, Klimawahrnehmung ist die Voraussetzung dafür, dass Wissen überhaupt ankommt. Und zwar so, dass es keine Angst schürt, sondern echte Veränderungsbereitschaft auslöst. Eine Erkenntnis, die, wenn ich so darüber nachdenke, weit über das Thema Klima hinausgeht. Wie denken Sie darüber? Ich hoffe, Sie konnten ein paar Impulse mitnehmen und diese Folge hat Ihnen gefallen. Und wenn ja, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns im Juni beim Forum Anthropozän. Die Daten finden Sie in den Shownotes. Machen Sie es gut und bis bald.